Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Juni. In Berlin geht's rund, zumindest mehr als sonst, und auch in anderen Städten der BRD tut sich was. So viel sogar, dass hiesige Lokalpolitiker nun meinen, der linke Terror müsste so wie der rechte behandelt werden. Mal schauen, ob das jetzt bedeutet, dass die Akten über uns vernichtet werden und das A-Radio bald staatlich subventioniert wird. Wäre ja schon skurril. Aber hey, PolitikerInnen beim Wort zu nehmen, ja auch. Indes präsentieren wir euch wieder eine Stunde Infos und Unterhaltung. Diesmal mit diesen Themen. Staatsterror in der Riga. Wie BewohnerInnen mit der neuesten Repressionswelle umgehen. Dann Staatsterror in Ljubljana über die Verteidigung des Rocksquads. Und, oh, macht sich da etwa ein thematischer Rahmen leicht bemerkbar? Staatsterror in Mexiko, der Kampf der LehrerInnen und ein Nachruf auf Salvador Olmos Garcia. Dann versorgen wir euch mit den ehrlichsten Schlagzeilen des letzten Monats in unserem Newsflash. Und präsentieren euch die neuesten Erkenntnisse der publizistischen Anarchismusforschung in unserer Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« Zum Abschluss gibt es wieder einen Linktipp, diesmal mit einer Sammlung hilfreicher Infos rund um die Thematik Herrschaftsverhältnisse. Dazwischen gibt es das eine oder andere Lied und, ach ja, mir ist gerade danach ein kleines Experiment zu wagen. Wir haben da so eine Theorie. Und zwar nennen wir unsere E-Mail-Adresse und so weiter immer am Ende des Podcasts. Und wir fragen uns, ob wir vielleicht etwas mehr Feedback bekommen würden, wenn wir die Kontaktinfos am Anfang nennen würden. Also, wenn ihr Feedback, Kritik oder sonstiges uns mitteilen möchtet, dann schreibt uns unter aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Blog aradio.blogsport.de. Da gibt's auch alle Links aus dem Beitrag. Oder über Twitter. Unseren Account findet ihr unter @aradio_berlin. Jetzt aber viel Spaß. Schon am Tag der Teilräumung der Rieger Straße 94 haben wir euch ja mit Neuigkeiten versorgt. Da es schwierig war, im Chaos der ersten Tage an gute Informationen zu kommen, haben wir uns mit Bewohnern des Hausprojekts getroffen, um mehr zu erfahren.
Vor 2 Wochen stürmte die Polizei Teile des Hausprojekts in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain. Um genau zu erfahren, was passiert ist, habe ich mich mit 2 Bewohnern des Projekts verabredet. Nach einigem Warten vor dem durch Gitter und Polizei abgesperrten Hauseingang holen mich die beiden ab. Um nicht in den ohnehin schon eingeschränkten Lebensbereich der anderen BewohnerInnen einzugreifen, setzen wir uns auf den Dorfplatz, also die Kreuzung der Liebigstraße mit der Rigaer Straße. Als erstes möchte ich natürlich wissen, was am 22. Juni passiert ist.
Früh 7:30 sind wir alle wach geworden durch Flexgeräusche. Blöderweise konnten wir nicht ganz ausmachen, wo die Flexgeräusche herkommen, weil ja seit Wochen, wahlweise Monaten Straßenbauarbeiten vorm Haus sind. Und als wir merkten, dass die Cops unsere Türen aufflexen, lagen die meisten noch im Bett. Und als wir dann endgültig merkten, dass sie im Haus sind, haben wir es gerade noch so geschafft, irgendwie uns zusammenzusetzen. Ja, und dann waren sie auch schon drinnen. Und dann haben sie angefangen, alle Türen rauszuflexen, die Rahmen rauszunehmen. Die Hauseingangstüren.
Naja, dann waren, wie gesagt, die Bullen, Sekus und Bauarbeiter im Treppenhaus, im Erdgeschoss, allerdings zum Glück nicht im Lebensraum, also unsere Küchen und unsere Zimmer sind zum Glück unberührt gewesen. Dann waren wir natürlich erstmal alle geschockt, wir wussten nicht, was geht ab. Ist es eine Razzia, zum Beispiel ist es wegen dieser komischen Gewerbekontrolle, die der 78 schon widerfahren ist, dem Fischladen widerfahren ist, dem Lauschangriff widerfahren ist. Aber als wir dann gesehen haben, dass Bauarbeiter und Sekus auch im Haus sind, war irgendwie schon klar, okay, das ist mehr. Am Anfang haben wir natürlich keinerlei Informationen bekommen, waren relativ paralysiert und im Laufe des Tages kam dann irgendwann mal eine Pressemitteilung, also eine gedruckte Pressemitteilung von unserer Hausverwaltung, wo drin steht, die räumen jetzt die Spiele und das komplette Erdgeschoss, weil das zweckentfremdet ist, um es für Geflüchtete fit zu machen.
Mich interessiert natürlich auch, was jetzt im Haus vor sich geht und wie die BewohnerInnen mit dem Belagerungszustand durch Polizei und Sicherheitsdienst umgehen.
Also nachdem wir klar die ersten 3 Tage ehrlicherweise ein bisschen überfordert mit dieser Gesamtsituation waren, haben wir uns eigentlich relativ schnell auf die Situation einstellen können, auf gar keinen Fall abfinden. Also wir akzeptieren doch immer nicht, was in unserem Haus, vor unserem Haus von sich geht. Wir versuchen halt irgendwie unser Leben weiterzuführen. Es ist trotzdem ein bisschen stressig, vor allem in den ersten 5 Tagen, wenn das Erste, was du halt siehst, wenn du dein Zimmer verlässt, zum Beispiel du willst duschen, du willst in der Küche, ist so ein Bullengesicht, was dich anlächelt und sagt so, guten Morgen, na, wie geht's dir, gut geschlafen? Und das war auf jeden Fall für den Kopf ziemlich anstrengend. Allerdings schaffen wir es trotzdem irgendwie eine Struktur zu stellen, uns miteinander, viel miteinander zu kommunizieren und das Haus irgendwie am Laufen zu halten. Also da haben wir mittlerweile einen Weg gefunden, auch in dieser sehr, sehr außergewöhnlichen Scheißsituation Wege zu finden. Es sieht jetzt so aus, dass es eine ziemlich willkürliche Sache der Polizei hier ist. Einige wollen deinen Ausweis sehen, andere wollen nicht deinen Ausweis sehen. Einige sagen, du darfst Gäste, also Besuch empfangen. Andere sagen, du darfst keinen Besuch empfangen. Die einen verweisen immer wieder auf die Sekus, die jetzt das Hausrecht bei uns im Haus haben. Die Sekus-Schichten sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich von einer Schicht, die uns sehr, sehr gerne provoziert. Sich auch, glaube ich, sehr gerne mit uns prügeln will, was einem Kommentar der Sekus zu entnehmen war, bis hin zu, die lassen unsere Gäste rein, ohne wirklich in die Taschen zu gucken. Also es ist immer sehr, sehr willkürlich. Wir sind eigentlich stark der Willkür der einzelnen Beamten und der Sekus ausgesetzt, weshalb man jetzt nicht sagen kann, es ist die ganze Zeit so oder so. Ist mal stressiger, mal nicht stressig. Ein Tag war sehr, sehr eskalativ. Das war Tag relativ am Anfang, als auch der Familienvater vom Vorderhaus verhaftet wurde. Wobei das Verhaften, also dem Verhaften ging voraus, dass er übelst verdroschen wurde und das fernab von irgendeinem, von auf was Bullen immer so gerne verweisen, in Selbstsicherung oder so, das hatte nichts damit zu tun. Das war einfach nur ein krasser Gewaltexzess seitens der Bullen, die einfach Lust hatten, uns zu verprügeln.
Die Räumung der Kaseschmiede und die Repression gegen die Riga 94 erzeugten eine große Welle der Solidarität über Berlin hinaus. Fast jede Nacht werden Fensterscheiben von Banken eingeworfen, Luxuskarossen angezündet und dazu Grüße an die BewohnerInnen der Riga 94 gesendet. Doch wie sehen das die BewohnerInnen selbst?
Also die Sprache der Politiker ist ja scheinbar, Berlin wurde ins Chaos gestürzt oder ist auf dem Weg ins Chaos zu verfallen. Ich sehe eigentlich immer eher ganz viele Leute, die richtig, richtig wütend sind, dass uns die Kaderschmiede genommen wurde, weil die Kaderschmiede nicht nur für uns wichtig ist, sondern für viele Leute als Begegnungstreffpunkt, wo es einfach ohne Repression ablaufen kann, wo es möglichst ohne Diskriminierung ablaufen kann und wir eigentlich versuchen, dass jeder willkommen ist. Und somit ist es schon ganz schön zu sehen, dass nicht nur wir an der Schmiede hängen, sondern scheinbar ganz, ganz viele Leute, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Ach so, ja klar, der Dorfplatz ist mit der Zeit auch ziemlich mit Leben befüllt worden. Somit wurde zum Beispiel ein Hip-Hop-Konzert organisiert. Am Tag vorher haben sehr viele solidarische Menschen versucht, nee, 2 Tage vorher haben sehr viele solidarische Menschen versucht, die Absperrung zu stürmen, um halt wieder die Schmiede zurückzukriegen. Sonst ist eigentlich jeden Abend was am Dorfplatz. Also wenigstens sitzen hier ein paar Menschen rum. Vorgestern war eine Videokundgebung auf das gegenüberliegende Haus der 34 projiziert. Am Dienstag haben wir eine Gerichtsverhandlung. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Da wird danach hier ein Konzert sein von der RAK. Genau, also die rotzfreche Asphaltkultur. Also hier passiert eigentlich schon was und morgen um 17 Uhr hat die Stop Deportation Gruppe eine Demo angemeldet von der Bornholmer Straße, das ist eine Unterkunft bis zur Riga 94, weil wir auch mit denen eigentlich früher in der Vergangenheit viel zu tun hatten, die haben sehr gerne in der Schmiede bei uns gekocht.
Auch die NachbarInnen zeigen ihre Wut über die schon seit letztem Jahr andauernde Repression in ihrer Straße. Jeden Abend um 21 Uhr gibt es ein Scheppern für den Frieden, bei dem AnwohnerInnen auf Töpfen und anderen Dingen ihre Solidarität zeigen. Doch nicht nur AnwohnerInnen und Nachbarn oder die Polizei interessieren sich für den Nordkiez Friedrichshains. So ist die Rigaer Straße seit einiger Zeit in den Fokus von Nazis gerückt.
Also die erste größere Aktion von Nazis in der Straße war letztes Jahr zum Datum, als der Nazi-Aufmarsch in Hamburg war. Ich erinnere mich gar nicht mehr an das genaue Datum. Ja, scheinbar hat da eine Gruppe erfahren, dass die Nazis in Hamburg nicht gehen dürfen und haben sich dafür entschieden, eine Sponti durch die Riga Straße zu machen. Wurden aber dann scheinbar in der Nähe von der 78, vor der 78 von betrunkenen Punks in Empfang genommen und haben sich relativ schnell wieder verdrückt. Dann hatten wir eine Woche vor der Razzia, ungefähr eine Woche, also auf den Start will ich mich jetzt nicht festlegen, hingen hier mehrere Plakate rum von irgendeiner möchte gerne Reichsregierung, die Bewohnerin der 94, also uns zum Tode verurteilt hat und unser Umfeld. Gestern kam raus, dass schon am 23. scheinbar die Namen und Geburtsdaten, also die persönlichen Daten der Bewohnerin der 94 an die Nazis gelangt sind. Ich finde es schön, dass das in den Medien so einen Aufschrei gibt. Um ehrlich zu sein, hat mich nicht stark gewundert. Spätestens seit dem NSU dürfte bekannt sein, dass Polizei und Nazis nicht unbedingt schon eigentlich ziemlich gut befreundet meistens sind. Und die Daten, die weitergegeben wurden, sind allerdings nicht jetzt von der Räumung, so wie es aussieht, sondern noch vom Februar, während den Razzien. Genau. Mehr wissen wir dazu auch nicht, aber also verwundern würde es mich nicht, wenn das direkt von der Polizei an die Nazis weitergegeben würde.
Als letztes interessiert mich natürlich noch, wie es jetzt weitergeht.
Genau, also längerfristige Pläne können wir erstmal nicht von uns geben. Also wir werden auf jeden Fall alles versuchen, dass unser Lebensraum bleibt. Dienstag auf allen Ebenen, auch auf der legalen Ebene. Darum gibt es Dienstag eine öffentliche Anhörung, nennt sich das, um zu schauen, ob die ganzen Maßnahmen, die uns jetzt innerhalb von der letzten 11 Tage widerfahren sind, nicht eigentlich komplett illegal sind. Genau, da werden praktisch unsere Meinung gehört und das, was uns widerfahren ist. Und dann wird natürlich auch noch der Eigentümer angehört, John Divurs. Oder halt in Stellvertretung für ihn irgendwelche Anwälte, die wahrscheinlich maßlos überbezahlt sind. Genau, da hoffen wir halt, dass sich das als illegal rausstellt und wir die Schmiede zurückkriegen oder dass uns das Nutzungsrecht der Schmiede wieder eingeräumt wird. Das wäre natürlich das Schönste. Und wir versuchen natürlich auch öffentlichen Druck zu erzeugen, zum Beispiel mit der Demo am 9.7., die ja wahrscheinlich bundesweit, also die gerade bundesweit mobilisiert wird. Genau. Und erst ab Dienstag kann man eigentlich eine längerfristige Perspektive fürs Haus geben. Aber was ich grundsätzlich sagen ist, wir werden nicht aufhören zu kämpfen.
Das war One for the Squatters von Skankshot.
In Zusammenarbeit mit Kleina Lukna, der anarchistischen Radiosendung auf Radio Student in Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien, haben wir das folgende Interview über die anhaltenden Kämpfe gegen den Räumungsversuch des ROG, einer ehemaligen Fahrradfabrik und seit 10 Jahren aktiv besetztes Projekt, geführt. Im Interview geht es um den Widerstand gegen die versuchte Räumung durch die Stadt, als auch um Nazi-Angriffe sowie um den aktuellen politischen Rahmen in Slowenien.
Okay, jetzt endet die erste Woche der Verteidigung der ROG Factory. Vielleicht macht es Sinn, zuerst zu sagen, was ROG eigentlich ist, wann es besetzt wurde und was die Bedeutung eines solchen besetzten Projekts für die Stadt Ljubljana ist.
Squad for a city like Ljubljana.
Yeah, okay, so autonomous factory ROG is located in the city center of Ljubljana. It's quite
a okay. Die autonome Fabrik ROG befindet sich im Stadtzentrum von Ljubljana. Es ist ein recht großer Komplex mit vielen verschiedenen Gebäuden. Es ist eine alte Fahrradfabrik. Und nachdem diese geschlossen wurde, nach vielen Jahren des Leerstands, wurde dieser Ort besetzt und ist seitdem eines der bedeutendsten autonomen Zentren in Ljubljana. Bedeutend nicht nur für die Stadt, sondern auch für die weitere Umgebung. In der autonomen Factory ROG haben wir heute viele verschiedene Räume, viele verschiedene Kollektive, Gruppen und Einzelpersonen, die zu unterschiedlichen Themen und Projekten politisch aktiv sind, von kulturellen Aktivitäten bis zu sozialen und politischen Tätigkeiten. Für uns als autonome politische Gruppe ist es auch sehr wichtig, so einen Ort zu haben. Viele wichtige autonome politische Initiativen der letzten Jahre wurden hier gegründet oder gestartet. Also ja, die autonome Factory Rock ist seit 10 Jahren besetzt. Und in diesen 10 Jahren hat die Stadt, also die Stadt ist die Eigentümerin dieses Platzes, die Stadt hat versucht, eine Lösung zu finden, was mit dem Areal gemacht werden soll. Und die meisten ihrer Projekte werden von der Community, die hier jetzt aktiv ist, als Fortsetzung der Gentrifizierung der Stadt gesehen. Die Stadtregierung will im Moment einige der Gebäude abreißen und in ein paar Jahren die gesamte Gemeinschaft der autonomen Fabrik räumen und eine sterile, halböffentliche Kulturinstitution aufbauen.
Evict all of the community in Autonomous Factory and build a new semi-public sterile institution for culture.
So on Sunday evening. Am Sonntagabend hat also der erste Versuch stattgefunden, das Rock abzureißen und dadurch praktisch auch zu räumen. Was ist während dieser Nacht passiert?
What happened during that night?
Yeah, that was Monday morning, Monday 6th of June. Monday morning at around 3 o'clock.
Ja, das war Montagmorgen, Montag der 6. Juni, als gegen 3 Uhr eine private Sicherheitsfirma kam, zusammen mit Arbeitern und einigen Maschinen. Sie sind selbstverständlich auf Anordnung der Stadt hierher gekommen. Sie stürmten das Gelände und versuchten damit zu beginnen, die Gebäude abzureißen. Natürlich hatten die Leute in der autonomen Community Rock sich schon davor organisiert, da die Gemeinschaft hier entschieden hat, dass sie das verteidigen will, dass die aktuellen NutzerInnen dies verteidigen wollen und die aktuellen Tätigkeiten hier verteidigen wollen. Sie wollen die Pläne der Stadt verhindern. Leute verweigerten also der privaten Sicherheitsfirma den Zutritt. Zu diesem Zeitpunkt war keine große Gruppe von Menschen da. Deswegen war der Widerstand recht schwer. Und die Sicherheitsleute waren gewalttätig, sehr gewalttätig und aggressiv. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Person verletzt, aber in einer halben Stunde oder einer Stunde sind eine Menge UnterstützerInnen von außerhalb gekommen, die begonnen haben, außerhalb der Fabrik zu protestieren, wo Polizei und Sicherheitsfirma standen. Vielen der UnterstützerInnen ist es gelungen, in das autonome Zentrum zu gelangen und denen zu helfen, die dort den Widerstand bereits organisierten gegen den Räumungs- und Abrissversuch. Das war in den ersten Stunden am Montagmorgen. Und bis zum frühen Morgen sind viel mehr UnterstützerInnen gekommen und organisierten Proteste außerhalb der Fabrik. Und die Leute in der Fabrik begannen, Barrikaden zu bauen, um wieder Kontrolle über einige der Flächen zu bekommen. Und als die Anzahl der unterstützenden Leute groß genug war, öffneten sie mit den Leuten von draußen die Türen und drängten die Sicherheitsleute und die Polizei aus der Fabrik. Das war ein sehr wichtiger Erfolg für den ersten Tag. Erstens, dass wir es geschafft haben, den Abrissbeginn zu verhindern, und dass wir am Ende die Wachleute und die Polizei aus den autonomen Räumen gedrängt haben. Danach war die Fabrik wieder unter der vollen Kontrolle der Community von NutzerInnen und UnterstützerInnen. Es gibt viel Organisation und Infrastruktur zur Verteidigung und seitdem sind wir damit erfolgreich.
Full control of the community of users and supporters. It is, yeah, has a lot of organization and infrastructure for defense and is since then, yeah, successful in that.
Es gab einen weiteren Angriff, diesmal von Neonazis. Was kannst du darüber erzählen und warum können wir den Kampf um das Rock als einen Kampf für eine offene Stadt verstehen?
Yeah, it is clear that Autonomous Factory Rock is part of the autonomous.
Es ist klar, dass die autonome Factory Rock ein Teil der autonomen linksradikalen Bewegung in Slowenien ist. Und natürlich ist diese Bewegung in Konflikt mit der extremen Rechten und den Neonazis. Daher war diese Art von Angriff irgendwie vorhersehbar. Es passierte Freitagabend gegen Mitternacht, als ungefähr 30 oder 40 bewaffnete Neonazis gekommen sind und versucht haben, das Gelände zu stürmen. Aber nach einem ersten Angriff war die Rock-Gemeinschaft erfolgreich beim Verteidigen der Tore, sie nicht hereinzulassen, und nach dieser Reaktion sind sie davon gelaufen. Es ist wichtig, diesen Angriff als Weiterführung der regierenden Politik auf der Straße zu verstehen. Ich würde sagen, dass der Bürgermeister aufgrund seines Angriffes auf das autonome Zentrum ein paar Tage zuvor auch für diesen Angriff verantwortlich gemacht werden sollte. Die Neonazis haben versucht, das Gleiche zu machen, also das Gelände zu räumen und zu zerstören, was das Rock jetzt ist, also müssen wir es genauso verstehen. Aber für die Angriffe trägt auch die Politik der slowenischen Regierung Verantwortung, wegen ihrer aggressiven Politik gegen Migrantinnen. Die autonome Community Rock ist sehr aktiv in der Solidarität mit den Migrantinnen und sie organisiert zusammen mit den Migrantinnen und den Asylsuchenden die entsprechenden Kämpfe. So ist es klar, dass die Faschistinnen, die Neonazis, die ROK angegriffen haben, es deswegen angegriffen haben. Und genauso müssen wir diese Verbindung verstehen zwischen der regierenden Politik, der aggressiven Politik gegen Migrantinnen und der regierenden Politik der Stadt gegen ROK. Aber auf der anderen Seite müssen wir die Angriffe auf ROK als eine Weiterführung von faschistischer Gewalt verstehen, der wir von Zeit zu Zeit in Ljubljana und in Slowenien insgesamt begegnen. Die antifaschistische Bewegung war in der Vergangenheit recht erfolgreich dabei, dieses zurückzudrängen. Aber in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr, nachdem die Frage der Migrantinnen so stark im öffentlichen Diskurs eingebracht wurde, begann sich auch die Faschistinnen wieder zu mobilisieren. Daher müssen wir das als Fortführung der faschistischen Gewalt verstehen, der Attacken, die wir in der Vergangenheit in Ljubljana und aktuell in Städten wie Novo Mesto und woanders erleben.
And that are happening now, for instance, also in the cities like Novo Mesto or somewhere else.
Okay, so one last thing. The ROK.
Okay, eine letzte Sache. Das ROK wurde verteidigt, aber der Kampf wurde noch nicht gewonnen. Wir erwarten noch immer eine mögliche Räumung und es liegt in der Luft, dass es noch zu weiteren Nazi-Angriffen kommen könnte. Es scheint also, dass ROK in Ljubljana zu einem Symbol des Kampfes, nicht nur für das ROK an sich und dessen Autonomie, sondern auch gegen Gentrifizierung, sogar gegen die kapitalistische Ausbeutung der Stadt geworden ist. Eine Stadt, die immer weiter aufgewertet wird und wo immer mehr TouristInnen ins Zentrum kommen und weniger Platz für die lokale Bevölkerung da ist. Was können also diejenigen, die diesem Gespräch zuhören, tun, um diesen andauernden Kampf in den nächsten Tagen und Wochen zu unterstützen, wenn die Räumung des ROK erwartet wird?
Yes, the future of autonomous factory ROK is still unclear. The city started.
Ja, die Zukunft der autonomen Fabrik ROK ist immer noch unklar. Die Stadtregierung hat angefangen, mit der Community über die Zukunft zu diskutieren. Aber es ist klar, dass die Pläne der Stadt in totalem Gegensatz zu denen derer stehen, die jetzt hier aktiv sind. Es wird harte Diskussionen mit der Stadt darüber geben. Für Leute außerhalb Sloweniens gibt es verschiedene Möglichkeiten, die autonome Fabrik ROK zu unterstützen. Eine ist auf jeden Fall, den Neuigkeiten zu folgen, zum Beispiel über die Links unter dem Interview. Wichtig ist auch, die News von unseren Kämpfen mit anderen zu teilen. Es gibt auch die Möglichkeit, Solidarität durch Protest und Solidaritätsbriefe an die Community des ROK und den Bürgermeister von Ljubljana auszudrücken. Ihr seid außerdem herzlich eingeladen, das ROK zu besuchen, diese Tage hier mit uns zu teilen und bei der Unterstützung der Fabrik in Ljubljana mitzumischen.
Share these days with us, get involved with the organization of support for the factory here in Ljubljana.
There's a lot of things going on here, so people are very much welcome to join. There's a lot of program activities and so on.
Hier passieren gerade viele Dinge. Leute sind also herzlich willkommen mitzumachen. Es gibt ein großes Programm, viele Aktivitäten und so weiter.
Yeah, the factory ROK is more.
Ja, die Fabrik ROK ist gerade aktiver als je zuvor, würde ich sagen. Nach dem initialen Angriff hat die Gemeinschaft des ROK ein Solidaritätsfestival ausgerichtet. Das heißt, jeden Tag gibt es Dutzende Events hier, von Musik über Diskussionen hin zu Workshops und anderen Dingen. Es gibt viel Programm, tausend Sachen, natürlich eine Küfer und so weiter. Also, es ist auf jeden Fall jetzt die Zeit, dort zu sein.
Kitchen, of course, and other stuff, so for sure now is the time to be here.
And maybe just to add,
und um vielleicht noch etwas hinzuzufügen, im Moment haben wir in Ljubljana einen besonders kapitalistischen Bürgermeister, der die Stadt als ein Unternehmen betrachtet und es als Chef leitet. Die Verteidigung des ROK war eine der wenigen Siege der Leute und hat es geschafft, die Pläne von Jakovic aufzuhalten. Es ist klar, dass es jede Menge Unterstützung in der Bevölkerung gibt. Sie sehen es als ihren Kampf an, denn Bürgermeister Jakovic hat viele Projekte durchgesetzt. Und er hat es richtig drauf, das auf die harte Tour zu machen.
Jankovic made really a lot of projects that he wants. And he's really good in like doing it in the hard way.
Very authoritarian.
Sehr autoritär.
Jetzt hören wir Warlock Business von Tapete. Thank you.
geht zu Ende, alles gerappt aus der Traum. Labels werfen Köder, um noch irgendetwas aufzutauen. Fällt langsam auf die Show, die sind so raus, wer braucht schon den Glamour des behämmerten Ausverkaufs. Sie träumt dann immer schon von einer Tour mit Nightlinern. Ich erwähne sie in einer Tour mit Scheißschleimern. Und sie bleiben auf dem Scheißschleimer hängen. Ich bleibe auf, bis ich einschlafe und penn. Unter anderem, um kein Teil mehr ihrer Welt zu bleiben, opferte ich alle meine gut besuchten Facebook-Seiten. Das war einfach, ich bin weg von denen, deren Manager den Traum verfolgen, irgendwann mal richtig Geld zu scheißen. Gangster-Conscious, Zecken-Rap-MCs sind Teil opportunistischer Business-Strategie. Vermarkten die Straße, vermarkten den Widerstand. Ich werd kein Teil der staatstragenden Dienerschaft. Altbekannte Formeln, altbekannte Spiele, altbekannte Ziele. Alle eure Worte stützen ein System, dem Untergang geweiht. Rapper sind keine Verbrecher. Conscious Rapper waren auch schon mal echter. Und Zecken-Rapper sind keine Feinde des Staates, sondern Überraschung, lupenreine Demokraten. Sie widern mich an, diese würdelosen Wichte. Machen auf Rebell, aber stören bloß die Fische. Je größer ihre Schritte auf der Karriereleiter, je mehr bieten sie sich an die bürgerliche Mitte. Die bedienen nur Kategorien. Ich bediene nur die Zapfmaschinen. Die halten was geheim, ich halt nur was ein. Die sind innerlich in zwei, ich bin immer, ich verzeiht. Ihr flogt so high, doch der Hype ist vorbei. Und bald wollt ihr zurück und im Untergrund. Grundschleim. Aber hier kommt ihr halt nicht mehr einfach so rein. Altbekannte Formeln, altbekannte Spiele, altbekannte Ziele. Alle eure Worte stützen ein System, dem Untergang geweiht. Ihr wartet, die Maschine haltet sie im Betrieb. Ich warte wie der Igel am Ziel, am unteren Ende der Charts, yeah. Charts 4. Da wo das Business nicht Subkultur unterwandert, bosslos dezentral selber macht unser Standard. Denken, reden und handeln, ein Leben im stetigen Wandel. Das der Lauf der Dinge, dass die Show verschwindet. Erst der Fame und der Rummel, dann das Licht am Ende des Tunnels. Die ziehen einen Haufen Koks, die finden einen Rauch in Duft. Es war von Realness, kannst du nix kaufen, aber Realness kannst du nicht kaufen. Altbekannte Formeln, altbekannte Spiele, altbekannte Ziele. Alle eure Worte stützen ein System, dem Untergang geweiht. Altbekannte Formeln, altbekannte Spiele, altbekannte Ziele. Alle eure Worte stützen ein System, dem Untergang geweiht.
In diesem Beitrag möchten wir ein wenig über Mexiko sprechen. Zum einen über die anhaltenden Proteste der LehrerInnen gegen eine geplante Bildungsreform, zum anderen um eines Anarchisten zu gedenken, der im Bundesstaat Oaxaca als Radiomacher, Musiker und vieles mehr aktiv war und Ende Juni 2016 von der Polizei ermordet wurde. Keine zwei Wochen nach dem brutalen Überfall der mexikanischen Bundespolizei auf protestierende LehrerInnen in Oaxaca, bei dem 8 von ihnen erschossen wurden, titelt Spiegel Online über die anhaltenden Proteste:
Mexiko. Lehrerproteste werden immer extremer.
Auf die Toten wird gar nicht mehr eingegangen. Dafür die Märchen der staatlichen Propagandafabrik wiederholt, mit denen die Proteste in Mexiko diskreditiert werden sollen. Die LehrerInnen sollen mit ihren Straßenblockaden dafür verantwortlich sein, dass in der Region angeblich eine Nahrungsmittelknappheit herrscht. Natürlich stimmt das nicht. Der Kampf der LehrerInnen geht unterdessen weiter. In einem Artikel des alternativen Nachrichtendienstes PUNAL wird die Vorgeschichte um die LehrerInnen wie folgt zusammengefasst.
Die CNTE kämpft seit 2013 gegen eine neoliberale Bildungsreform, die ihre Arbeitsrechte einschränkt und die Lehrkräfte stärkeren Kontrollen aussetzt. Die CNTE hat in Mexiko 200.000 Mitglieder, davon 80.000 in Oaxaca. Seit dem 15. Mai, dem Tag des Lehrers, sind erneut tausende Lehrkräfte in den Streik getreten. Unter anderem gab es eine Dauermahnwache in Mexiko-Stadt sowie Proteste und Großdemonstrationen in den südmexikanischen Bundesstaaten Chiapas, Michoacán und Oaxaca.
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass es jetzt genau 10 Jahre her ist, da mit dem sozialen Bündnis APU der damalige Gouverneur Ulises Ruiz aus Oaxaca-Stadt vertrieben wurde, der Hauptstadt des Bundesstaats Oaxaca. Mehrere Monate lang wurde das Stadtzentrum besetzt und es gab Versuche einer alternativen Organisierung der Stadt. Auch 2006 war die Lehrergewerkschaft CNTE mit vorne dabei. Das Projekt endete allerdings blutig. Sicherheitsbehörden töteten damals mindestens 26 Aktivistinnen und Zivilistinnen. Diese gewaltsame Auflösung der Situation ist keineswegs unüblich. Der mexikanische Staat kann auf eine lange und unrühmliche Reihe an Übergriffen und Morden gegen die Zivilbevölkerung zurückblicken. Besonders verschärft hat sich die Lage allerdings seit dem Beginn des sogenannten Krieges gegen den Drogenhandel, bei dem das Land zerrieben wird zwischen völlig straffrei handelnden Polizeikräften, die äußerst rücksichtslos gegen oppositionelle Menschen vorgehen, und verschiedenen Drogenkartellen, die sich sowohl untereinander bekriegen, als auch einen Krieg mit dem Staat um die Kontrolle über weite Bereiche des Territoriums führen. Noch komplizierter wird die Situation allerdings, wenn mitgedacht wird, dass diese Trennung zwischen Staat und Kartellen höchst fiktiv ist. Nicht zuletzt deshalb, weil eines der wichtigsten Kartelle des Landes von einer Sondereinheit gegründet wurde, die der Staat zur Zerschlagung der anderen Kartelle eingesetzt hatte. Verflechtungen sind auf allen Ebenen zu finden, wie der immer noch nicht aufgeklärte Fall der 43 verschwundenen Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa deutlich zeigt. In der Sendung Nosotros los de abajo auf Radio Regeneración widmen sich die Macherinnen dem Thema der Gewalt in Mexiko.
Und wenn wir gerade vom Krieg gegen den Drogenhandel sprechen und wir setzen diesen Begriff in fetten Anführungszeichen, so heißt es heute, dass mehr als 150.000 Menschen in Mexiko in diesem Kontext ihr Leben verloren haben. Das beginnt 2006 und bis jetzt summiert sich das auf diese alarmierende Zahl. Natürlich gilt es zu beachten, dass diese Ziffer auf den Angaben jener Personen beruht, die offiziell deswegen Klage einreichen. Es gibt eine große Zahl an Menschen, die kein Vertrauen mehr in diese Art von Klageeinreichung haben und daher nicht zu den entsprechenden Stellen gehen, sie nicht zu den Institutionen gehen. Seit 2011 haben wir auch die Zahl von mehr als 280.000 Menschen, die im Rahmen dieser Gewalt von ihren Wohnorten vertrieben wurden.
Die Zahlen sind wahrlich alarmierend. Naja, eigentlich sind sie regelrecht schockierend. Und sie zeigen ein Ausmaß an Gewalt und fehlende Achtung vor dem Leben von Menschen, die unser sofortiges Handeln und unsere Solidarität mit den sozialen Bewegungen vor Ort erfordert, die am stärksten im Fadenkreuz der verschiedenen Seiten stehen. Wir haben vorher das Beispiel der 43 Verschwundenen aus Ayotzinapa kurz erwähnt. Dieser Fall zeigt auch, dass es eine Variante des Mordens gibt, die noch fieser ist, weil sie die Hinterbliebenen mit unendlich vielen Fragezeichen hinterlässt. Das Verschwinden lassen. Und gerade das Verschwinden lassen als Bestrafung von Aufmüpfigkeit nimmt in den letzten 10 Jahren in Mexiko immer mehr überhand. Schätzungen, die auf staatlichen Zahlen beruhen, gehen davon aus, dass es für diesen Zeitraum mehr als 25.000 Fälle von Verschwinden lassen gegeben hat. Die Dunkelziffer? Unbekannt.
In 2006 waren es beispielsweise 200, in 2007 777, in 2008 893, in 2009 1430, in 2010 waren es bereits 3000 und dann kommt 2011 mit 4000 verschwundenen Personen, 2013 mit 4000 verschwundenen Personen, in 2014 6.000. Und auf diese Weise gelangen wir zu dieser Zahl von Tausenden und Abertausenden von verschwundenen Personen. Es scheint beinahe, als ob sich das einfach normalisieren würde, dass einfach eines Tages die Nachbarin verschwinden gelassen wurde und niemand etwas sagte. und am nächsten Tag wird die nächste Person verschwinden gelassen. Und plötzlich ist dieses Ausradieren, dieses Entreißen des Lebens etwas völlig Alltägliches. Und plötzlich sind es Tausende und wir finden uns in einer Situation wieder wie die, die wir heute durchleben.
De pronto nos encontramos en un momento como el que atravesamos el día de hoy. Estás escuchando Regeneración Radio, comunicación contra el poder.
Übrigens ist 2016
das Jahr im Zeichen der deutsch-mexikanischen Partnerschaft.
So haben es jedenfalls die Regierungen beider Länder beschlossen. Und bei genauerem Hinsehen trifft das auf jeden Fall zu. Stellt sich nur die Frage, wessen Partnerschaft da nun genau begangen wird. Die der Regierungen wohl. Denn sie sind es, die im Verbund mit den anderen Mächtigen in beiden Staaten am meisten von dieser Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen profitieren. Es ist ein äußerst schmutziges Spiel, bei dem die deutsche Bundesregierung vordergründig die Einhaltung der Menschenrechte in Mexiko anmahnt und mit der Hinterhand fette Waffendeals mit Mexiko abschließt oder deutsche Firmen dabei gewähren lässt. Wir brauchen keine deutsch-mexikanische Partnerschaft, sondern antinationale Solidarität zwischen herrschaftskritischen AkteurInnen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Pienso, despolitizar el sentimiento. Todos manipulados somos en la escuela, en el trabajo. Desde que nacemos, los parlamentos son mentiras. Estoy contra el gobierno. Quiero saber lo que pienso y sentir lo que deseo. Pero vengo a organizarnos contra el que oprime, contra el que explota, contra el tirano, contra el Estado. Yo prefiero vivir luchando a vivir ridículamente. Pues yo estoy contra el gobierno. Pienso, ya su orden es su ley, ya su orden es su crimen. Detesto nuestra ley, oiga los burgueses y no me rendiré. Me prefiero vivir luchando a vivir ridículamente. Y yo estoy contra sus leyes. De curas y de cleros, ellos son los elementos, la ignorancia y el proceso que propicia su misión para que no luchen los pueblos. Yo prefiero morir luchando a vivir ridículamente. ¡Pues yo estoy contra la iglesia! ¿Quieres saber lo que pienso? Política de sentimiento. Todos manipulados somos en la escuela de trabajo. Desde que nacemos, los parlamentos son mentiras. Y yo odio sus gobiernos.
Das war Nuestro Sentir von Desobediencia Civil und jetzt weiter im Text.
Am 26. Juni wurde Salvador Olmos Garcia von der Polizei in seiner Heimatstadt Huajuapan ermordet. Wir haben zwei Audios aus Mexiko mit einem Voice-Over versehen, damit ihr die Infos aus erster Hand und direkt von den Betroffenen hören könnt. Hier schließt sich übrigens auch der Kreis zum ersten Thema, denn auch Salvador war 2006 mit beim Aufstand von Oaxaca beteiligt und stand dort als Lehrer direkt auf den Barrikaden. Das erste Audio stammt vom Community-Radio Tun News Savi, bei dem Salvador, genannt Chavita, mit seiner anarchistischen Sendung Pitaya Negra aktiv war. Das zweite Audio ist eine Chronologie der Ereignisse, die zu seinem Tod geführt haben, zusammengestellt von den Compañeros und Compañeras seiner Radiosendung.
Genossen und Genossinnen, vor dem Ende der Sendung möchten wir hier im Radio von Uachapan noch eine öffentliche Anklage kundtun. Heute Morgen wurde einer unserer Genossen, der uns die gesamte Zeit und insbesondere diese Tage unterstützt hat, ermordet. Von hier aus machen wir die mexikanische Regierung, die Regierung des Bundesstaates, dafür verantwortlich und für die gesamte Verfolgung. Ein Mitglied der Sendung, Italia Negra, wurde heute Morgen ermordet aufgefunden. Wir machen sie auch für alles verantwortlich, was den anderen Menschen, die im Radio vor Tuun Nusavi hier in Huajapan aktiv sind, noch geschehen könnte. Die sich insbesondere für all die gefallenen Genossinnen einsetzen, für jede verletzte Person, für die Menschen hier in Tenochtitlan.
Am Morgen des 26. Juni rief das in der Stadt Huajuapan de León ansässige Community-Radio Tuun Nusavi die Leute dazu auf, zu kommen und das Radio zu schützen, da um die Station herum verdächtige Fahrzeuge ohne Nummernschilder zu sehen waren. Wie viele andere Menschen folgte auch Salvador Olmos Garcia, genannt Chavita, 31 Jahre alt, diesem Aufruf. Salvador, der seit langem die Anarcho-Punk-Bewegung in Huajuapan maßgeblich mitprägte, demonstrierte bereits seit Monaten gegen ein Bauvorhaben der städtischen Behörden von Huajuapan de León, da dieses Hemiciclo a Juárez genannte Vorhaben mit sehr vielen Unregelmäßigkeiten einherging. Der Unterschlagung von Geldern, künstlich aufgeblähten Bausummen, von der Tatsache mal abgesehen, dass nach Ansicht von Chavita die Stadt Huajuapan größere Probleme hatte, etwa den Zugang zu Trinkwasser zu gewährleisten. Auf dem Weg zum Radio kam Chavita gegen 1 Uhr nachts an der Statue von Juárez vorbei und brachte dort die Losung »Öffentliche Vorhaben statt neuer Fassade« an. Im Anschluss sei er Zeugenaussagen zufolge von einer Streife der städtischen Polizei mit der Nummer 004 verhaftet und mitgenommen worden. Auf Höhe der Straße Trujano wurde er von einem Zeugen im Fahrzeug wiedererkannt. Offiziellen Verlautbarungen zufolge sei der Verhaftete Salvador Olmos Garcia Chava zu Räumen der Staatsanwaltschaft in der Siedlung Las Huertas gebracht worden. Dort sei er, aufgrund einer Unaufmerksamkeit der Uniformierten, allerdings entflohen. Die städtische Polizei hätte sich auf die Verfolgung gemacht, um ihn erneut festzunehmen. Als sie ihn dann erreichten, sei Olmos Garcia dann von einer Streife überfahren worden. Am Steuer saß ein Beamter. Angaben der staatlichen Notfallstelle zufolge sei diese gegen 4.40 Uhr vor Ort gewesen, um Salvador Olmos medizinisch zu behandeln, da dieser infolge des Überfahrenwerdens auf der Straße Naranjos in der Siedlung Las Huertas schwere Verletzungen aufwies. Er wies allerdings bei bloßem Hinsehen auch Verletzungen im Gesicht, am Fuß und am Rücken auf. Es schmerzt uns, uns vorstellen zu müssen, dass er bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihn die staatliche Notfallstelle auffand, in den Räumen der städtischen Polizei gefoltert wurde, da sich nicht vereinbaren lässt, dass er um 1 Uhr aufgegriffen und um 4.40 Uhr leblos angetroffen wurde. NachbarInnen der Siedlung Las Huertas berichten, dass Chavita tatsächlich barfuß die Straße Naranjo entlang rannte. Es waren dann Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit zu hören, gefolgt von Rufen, meine Füße, meine Füße, woraufhin die NachbarInnen langsam aus ihren Häusern kamen. Die Beweise zeigen, dass der Tod von Chavita kein Unfall war. Es war ein Mord durch die städtische Polizei, weil er seine Unzufriedenheit öffentlich geäußert und für das Recht auf Leben gekämpft hatte. Que estos crímenes no queden impunes. auf dass diese Verbrechen nicht straffrei bleiben.
Quer.
Quer.
Queer.
Quer.
Quer.
Queer.
Queer.
Quer.
Quer gelesen.
And now for something completely different.
Nachrichten mal anders gelesen.
Ja, jetzt kommen wir zu den ehrlichsten und höchstwahrscheinlich besten Schlagzeilen des vergangenen Junis mit unserem Newsflash.
Morgenstund hat Betongold im Mund. Der Rexit vor dem Brexit. Einen Tag vor dem Referendum zum Verbleib Großbritanniens in der EU zeigte die Berliner Polizei, wie sehr sie ihrer Zeit voraus ist. Keine 48 Stunden, bevor die Briten den Brexit entscheiden, sorgt die Berliner Polizei am frühen Morgen des 22. Juni für einen partiellen Rexit, den vorläufigen Exit von Teilen des Wohnprojekts Riga Straße. Morgenstund hat Betongold im Mund, dachten sich Henkels grüne Helferlein, die im Auftrag vom britischen Hauseigentümer und ehemaligen Apartheidsstaatsanwalt John Dewhurst gewaltsam in die Kneipe Kaderschmiede eindrangen. Vor lauter Verzweiflung, morgens um 7 gewaltsam in eine Kneipe einzubrechen, sowas hat es selbst bei uns noch nie gegeben, sagt Kopfschüttelnde der Vorsitzende des Berliner Alkoholismusverbandes und verweist Henkel auf die kostenlosen Sitzungen bei den anonymen Alkoholikern. Keine Namen, keine Strukturen, versteht sich hier von selbst. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir die Räume bald wieder nutzen können, sagen die Bewohnerinnen der Riga Straße. Anstelle des Rexit fordern sie nun einen Hexit, den sofortigen Exit von Henkel aus dem öffentlichen Leben. Auch auf Neuköllner, Kreuzberger und Friedrichshainer Schulhöfen hinterlässt das politische Tagesgeschäft seine Spuren. Nur ewig Gestrige beschimpfen sich heutzutage noch als Opfer oder Hurensohn. Wer in Trend bleiben will, mobbt seit dem 22. Juni mit »Du Henkel«, »Leck mich am Henkel« oder »Du gottverdankter Henkelsohn«. SEK stürmt Seniorenheim in Treptow. Nachdem ein 72-jähriger Flaschen aus einem Seniorenheim in der Krugallee geworfen hatte, rückte am vergangenen Mittwochmorgen das Sondereinsatzkommando der Berliner Polizei aus. Doch nicht alle waren über diesen Einsatz glücklich. Nach der Infiltrierung eines Jugendzentrums in Hamburg durch eine verdeckte Ermittlerin plädieren nun auch die Berliner Sicherheitsbehörden für innerdeutsche Gleichberechtigung. Hätten wir einen V-Mann im Seniorenheim gehabt, hätte die Tat vorausgesehen und diese terroristische Brutzelle im Keim erstickt werden können, so ein Mitarbeiter des Berliner Verfassungsschutzes. Ein weiterer Mitarbeiter des Amtes, der unerkannt bleiben wollte, gab zu Protokoll, Alter schützt vor Strafe nicht und diese Hasschaoten sollen sich nirgendwo sicher fühlen. Mindestlohnerhöhung führt zu Problemen. Was vielen Betroffenen schon lange bekannt war, wurde nun auch von der Bundesregierung auf Nachfrage der Linksfraktion bestätigt. Der bisherige Mindestlohn von 8,50 Euro reicht trotz Vollzeitjobs vielerorts nicht zum Leben. Ein Skandal. Um guten Willen bei der Behebung dieses Missstandes zu zeigen, wird der Stundenlohn nun um sage und schreibe 34 Cent erhöht. Ob dies die deutliche Erhöhung im Rahmen des gesetzlichen Spielraums sein soll, von der Gewerkschaften und SPD noch Anfang Juni berichteten, ist bislang nicht geklärt. Stefan Görzel, Kommissions- und DGB-Vorstandsmitglied, zeigten sich zufrieden und stellten klar: Aus unserer Sicht ist das Glas etwas voller als halb leer. Fest steht jedoch, dass bereits jetzt diese Erklärung einige Beteiligte vor Probleme stellt. Weinhandlungen und Restaurants klagen etwa darüber, dass die Vorgaben aus der Politik die eigenen Kunden nicht zufriedenstellen würde. Diese würden sich über die Erklärung, wonach das Glas etwas voller als halb leer sei, überraschenderweise entrüsten. Ökostromumlage. Gabriel mit kreativen Lösungen. Aktuellen Berichten zufolge hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel neue Pläne veröffentlicht, wie der deutschen Industrie weiter unter die Arme gegriffen werden soll. Mehrere hundert Unternehmen brauchen ab 2017 nur noch einen geringeren Prozentsatz der Ökostromumlage zahlen. Entfallene Einnahmen werden im Zuge dessen auf die Verbraucherin umgelegt. Das ist das Tolle an einem Sozialstaat, so ein SPD-Politiker. Wenn eine Person nicht mehr kann, springt eine andere ein. Von diesem Vorteil macht nun auch der überarbeitete und ausgebrannte SPD-Vorsitzende Gebrauch. Selbst nicht mehr in der Lage, Gesetzestexte zu kreieren, holt sich Gabriel Unterstützung vom Bundesverband der deutschen Industrie und überließ diesem die Formulierung des neuen Gesetzesentwurfs. Da auch weitere führende Politikerinnen mit den aktuellen Aufgaben überfordert sind, wird zurzeit geprüft, ob sich dieses Solidarprinzip auf weitere Politikbereiche ausweiten lässt. Auf die Unterstützung seitens der Industrievertretung kann sicher gezählt werden. So hat sich der Verband der Automobilindustrie schon angeboten, neue Gesetzesentwürfe zu Grenzwerten für CO2 und Feinstaub zu verfassen. Und der Verband der forschenden Pharmaunternehmen könnte in Zukunft bei den Mitarbeiterinnen des Gesundheitsministeriums durch das Entwerfen von Gesetzen für ein paar Tage extra Urlaub sorgen. Linksextreme Aussteiger entpuppt sich als Schauspieler. Ein vor kurzem bei einer Konferenz gegen Extremismus aufgetretener sogenannter Aussteiger aus der linksextremen Szene hat sich jetzt im Fernsehen als Schauspieler geoutet. Im Auftrag von Fernsehkomiker Jan Böhmermann habe er sich als Aussteiger aus linksradikalen Kreisen in der Schweiz ausgegeben, um die Reaktionen der Behörden aus erster Hand zu beobachten. Und tatsächlich wollten mir die Behörden erst lange Zeit nicht glauben, berichtete der Schauspieler, da diese wohl spätestens seit dem Debakel mit der Hilfe-Hotline von Christina Schröder wissen, dass es schwieriger ist, aus einem Fußballverein auszusteigen, als aus der linksradikalen Szene. Erst der Verweis auf Psychotherapie, Chaostheorie und die Unmöglichkeit, dass es tatsächlich Leute geben könnte, die eine radikale, bessere Gesellschaft möchten, ließen sich die Beamten auf die Geschichte ein.
Gut, jetzt wo wir informiert sind, wollen wir wie immer etwas tiefer einsteigen und uns den Fortschritten der Anarchie widmen. Mit der uns ewig umtreibenden Frage, wo herrscht Anarchie?
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Es verwundert kaum, aber im vergangenen Monat herrschte die Anarchie insbesondere während der Fußball-Europameisterschaft und während des Brexits. Wirklich verwunderlich war dann, dass es diesen Monat keinen einzigen Fall von Verkehrsanarchie gab. Weder bei der Parkplatzsuche, noch bei Fahrrädern oder bei Autos. Unglaublich.
Los geht's mit einem Meinungsartikel in der Welt unter dem Titel
Fußball über alles – ein totalitäres Vergnügen.
Darin geht es um die Werdung des Fußballsports als Symbolsportart für die hiesigen Massen. In den 70ern kommt es dann zu einer völlig neuen Sicht auf den Fußball, so der Autor Dirk Schümer.
Auf einen Schlag wurde Fußball hip. Da ging es um einen langhaarigen, anarchischen Ferrari-Fahrer, keinen soldatischen Sportskämpfer mehr. Netzers offener Raum auf dem Spielfeld verhieß dem Volk nicht mehr Leben auf Kosten von Millionen Unschuldiger, sondern Freiheit, Überraschung, Zukunft.
Das klingt ganz gut, wäre da nicht das Fazit zu den heutigen Zeiten.
Wenn das Spielfeld keinerlei draußen mehr kennt, wenn Macht und Geld und Medien die Regeln ohne jede Scham bestimmen, dann ist es auch kein befreiender Akt mehr, sich das Fantrikot überzustreifen. Fußball über alles wird ein totalitäres Vergnügen.
Da hilft dann auch keine antifaschistische Fußballforschung mehr.
In der Berliner Zeitung geht es um den Fußball auf Island. Und dabei kommt dem Autor Wolfgang Müller eine für diese Zeitung recht überraschende Erkenntnis. Zunächst geht es um verschiedene Facetten des Breiten- und Profisports und um die Schwierigkeiten, die Nationalhymne mitzusingen. Dann aber schwenkt er über zum Anarchismus auf Island und verkündet:
Außerdem versammeln sich die Anarchisten der Inselrepublik, die einerseits NATO-Mitglied ist und andererseits keine Armee hat, unter dem eigenartigen Namen Saving Iceland, also Island retten. Unvorstellbar, Deutschland retten, das riefe völlig andere Assoziationen hervor.
Ob das mit Island nun stimmt, konnten wir auf die Schnelle nicht nachrecherchieren. Tatsache ist aber, dass Deutschland retten nicht auf unserer To-Do-Liste steht. Bäh.
Eine spannende Entdeckung macht der Fußballblog elffreunde.de. Dabei geht es um kleine und größere Länder, die Mannschaften zur Männer-EM schicken. So heißt es in dem Artikel:
Während die meisten vermeintlich großen Fußballnationen ihre Teilnahme an der Euro ohnehin als vom Fußballgott gegeben annehmen und der Anhang auf den Rängen bestenfalls ihren durchchoreografierten Fanmeilenjubel durchziehen, herrscht in den Reihen der Kleinen eine gesunde Mischung aus Anarchie und Euphorie, der sich zu jenem Roar vermischt, der offenbar sogar nominell chancenlosen Mannschaften übermenschliche Kräfte verleiht.
Das klingt doch nach etwas, das wir auch gebrauchen könnten. Anarchie und Euphorie zu einem
Roar
vermischt, mit dem die bislang marginalen anarchistischen Bestrebungen in Richtung freier Gesellschaft gespült werden.
Weiter geht's mit der EU. Oder genauer gesagt mit den SpalterInnen in der EU, den WählerInnen in Großbritannien nämlich. Dazu ist in den letzten Wochen natürlich sehr viel geschrieben worden. Auffällig häufig fiel dabei der Begriff der Anarchie. Und natürlich wollten wir schauen, was es damit auf sich hat. So schreibt beispielsweise die Frankfurter Rundschau unter dem Titel
Vom Brexit zum Brisaster.
Folgendes zum Thema.
Das Land wirkt an diesem Freitag, genau eine Woche nach dem Brexit-Votum, zutiefst zerstritten, rat- und führungslos, aus den Fugen geraten. Anarchie in Großbritannien, titelt das Wirtschaftsmagazin Economist zutreffend. Selbst das rechte Intellektuellenmagazin Spectator prangt mit fetten Lettern Don't panic.
Dann lasst uns mal schauen. Anarchie in Großbritannien also. Zerstritten, ratlos und führungslos. Sorry, Rundschau. Einen von drei richtigen bei der Definition von Anarchie reicht nicht aus. Und dann noch Ratschläge zur Erhaltung des sozialen Friedens von der intellektuellen Rechten weiterverbreiten, geht gar nicht.
Auch im Schweizer Blick geht es um den Brexit und um das Aufkommen populistischer Bewegungen in Europa. Da wird der ganz große Rahmen aufgezogen.
Seit Ende des Kalten Krieges fegte der Sturm der Globalisierung über die Welt. Die Finanzwirtschaft besetzte rechtsfreie Räume. Die Digitalwirtschaft eroberte virtuelle Räume. Seither herrscht die Anarchie der Macht. Und London ist ihre Metropole.
Nanu? Die Finanzwirtschaft macht ihre eigenen Squads ohne jegliche Gesetze und auch die Digitalwirtschaft ist verschlüsselt im Netz unterwegs. Klingt spannend. Aber wie ging es weiter?
Die Europäische Union versuchte sich als ordnende Hand. Die rechtsfreien Räume sollten verschwinden. Ordnung statt Anarchie und Amoral.
Ach ja, Alliterationen sind eine schöne Sache. Anarchie und Amoral also. Aber dass wir uns von der EU nichts zu erwarten hatten, das wussten wir schon vor dem Lesen der Blick.
Wir bleiben in der Schweiz und wenden uns dem Tagesanzeiger zu. Dort geht es um ein Thema, das wir schon lange nicht mehr hatten. Die Online-Spiele. Ja, diese führen nicht nur zu einem Übermaß an Gewalt, sondern sie sind auch, na, ein Hort der Anarchie. Entsprechend gibt es Forderungen, dagegen vorzugehen.
Die Cyberpolizei würde in Spielen als Ansprechpartner fungieren und ein klares Zeichen setzen. Hier herrscht Law and Order.
Okay, aber funktioniert das überhaupt?
Allerdings scheitert die Idee der Cyberpolizei schon an der Machbarkeit. Online-Spieler sind eine Legion und es bräuchte ein unüberschaubares Heer von Cyberpolizisten, um Präsenz zu markieren.
Und jetzt? Ach so, die tolle Lösung, die schließlich präsentiert wird? Computer ausschalten. Vorbei sind scheinbar die Zeiten, wo alle Eltern gedrängt werden, ihre Kinder möglichst früh in die Informationstechnik der Zukunft einzuführen.
Kurz vor Ende haben wir nochmal einen Linktipp für euch, und zwar...
Diesen Monat möchten wir euch die Webseite mangos-and-bullets.org vorstellen. Die MacherInnen beschreiben die Seite so. Mangos and Bullets ist für alle gedacht, die sich mit Rassismus und anderen Herrschaftsverhältnissen beschäftigen wollen und dabei Inspiration für Widerstand und Alternativen suchen. Hier findet ihr unter anderem Filme, Lieder und Gedichte, aber auch Informationen über Kampagnen und politischen Aktivismus. Diese Materialien stellen Unrechtsverhältnisse aus verschiedenen Perspektiven und auf unterschiedliche Weise in Frage. Der Ursprung der Seite findet sich in der Bildungsarbeit der MacherInnen. Aber Selbstbildung ist ja auch Bildung, oder etwa nicht?
Das war's auch schon wieder. Wir hoffen, ihr hattet eine angenehme Stunde mit uns. Und, naja, das ist jetzt methodisch wahrscheinlich schwierig für mein Experiment. Aber was soll's. Hier nochmal unsere Kontaktadressen, falls ihr uns mal richtig die Meinung sagen wollt. Meint, wir würden hier Copyright brechen? Oder nicht versteht, warum wir uns Radio nennen, du das aber gerade von archive.org streamst? Oder wenn du einfach mal Hallo sagen und schauen willst, was passiert. Unsere E-Mail aradio-berlin@riser.net. Unser Blog, auch mit allen Links aus den Beiträgen, aradio.blogsport.de und unser Twitter-Account unter @aradio_berlin. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und genießt nach Möglichkeit das gute Wetter.